SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Dass Charlottes Heilungsprozess stetig war und sich gegen Ende des Jahres sogar beschleunigte, konnte Schmidt weniger nach Augenschein beurteilen. Er sah Charlotte nur selten, da sie weiter darauf bestand, dass er sich aus ihrem Fall heraushalten solle, als anhand der Telefonate, in denen sie ihre Wünsche oder besser ihre Forderungen äußerte, nämlich Geld und Beistand im Krieg gegen John Riker. Es dauerte nicht lange, vielleicht 2 oder 3 Wochen, nachdem er sie in einem sonnigen Zwei-Zimmer-Apartment in einem schicken Block in West Village untergebracht hatte, bis sie sich entschied, nicht zu John zurückzukehren. Ein paar Tage danach rief sie an und erklärte, sie wolle sich scheiden lassen. Nein, sie würde nicht stillhalten und mit diesem Mistkerl oder seiner widerlichen Mutter irgendwelche Phrasen über Versöhnung dreschen. Mit dem Schwachsinn sei Schluss. Das alte Lied kenne sie. Scheidung und Rückgabe ihres Eigentums waren ihre bedingungslosen Forderungen. Ein Satz, den Schmidt ihr in der Vergangenheit vergeblich nahegelegt hatte, dass nämlich ein Grundbesitz, den sie mit dem Geld ihres Vaters erworben habe, von Rechts wegen ihr Eigentum sei. Dieser Satz hatte plötzlich die blendende Kraft einer Offenbarung. Ja, sie sei bereit, die Hypothek auf das Grundstück in Claverack, für die sie und John gemeinsam verantwortlich waren, allein zu bedienen und das Darlehen zurückzuzahlen, das sie zusammen aufgenommen hatten, um das fehlende Geld für den Kauf des Apartments aufbringen zu können. Besonders wenn Schmidt ihr das Geld für die Ablösung der Hypothek und die Rückzahlung des Kredits gebe. Aber abgesehen davon werde sie keinen Heller zahlen. Schmidt riet ihr, sich wieder an Joe Black zu wenden, den Scheidungsanwalt, den er empfohlen hatte, als sie und John sich zum ersten Mal trennten. Black kannte sie und er kannte die Rikers. Ihn auf Trab zu bringen, kostete nicht viel Zeit. Wie Black und Schmidt ihr unabhängig voneinander erklärten, war das Problem, dass es im Scheidungsrecht des Staates New York keine verschuldensunabhängige Scheidung gab. Dieser Staat sei der einzige in den USA, der immer noch Beweise für Ehebruch, böswilliges Verlassen oder grausame und unmenschliche Behandlung verlangen. Beim letzten Streit sei klar gewesen, dass John Ehebruch begangen und dass sie dieses Fehlverhalten nicht geduldet habe. Diesmal habe sie keinen Beweis für einen Ehebruch. Man könne sich vielleicht einen verschaffen. Es gab diskrete, auf solche Aufgaben spezialisierte Detektive. Ansonsten sei das übliche Vorgehen, dass John und sie eine Trennungsvereinbarung träfen und bei Gericht anmeldeten. Ein Jahr danach werde die Scheidung ausgesprochen, wenn eine der beiden Parteien sie verlange. Leider werde John wahrscheinlich keine Trennungsvereinbarung akzeptieren, wenn nicht Geld für ihn dabei heraussprang. Das heiße, dass man verschiedene Möglichkeiten, ihm das Leben schwer zu machen, in Betracht ziehen müsse. Zum Beispiel könne Charlotte wieder in das Apartment einziehen und anfangen, das Haus in Claverack zu nutzen, in der Hoffnung, John damit zu einem Verhalten zu provozieren, dass Black eine Handhabe bot, eine Gerichtsverfügung zu erwirken, die ihn dann de facto zur Räumung zwingen würde. Ausgeschlossen war Charlottes Antwort. Black hatte die Zinszahlung für die Hypothek und den Kredit auf das Apartment in der Eigentümergemeinschaft überprüft. John hatte beide Darlehen bedient, aber nicht fristgerecht. Ob er jetzt, da Charlotte nicht mehr in Sunset Hill war, weiterzahlen würde, war eine interessante Frage. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Johns Gegenzug erfolgte prompt in Gestalt eines Briefes an Charlotte mit der Forderung, ihm die Hälfte der Zahlungen, die er während ihres Krankenhausaufenthalts vollständig aus seinen Mitteln beglichen habe, zu erstatten und ab sofort zu allen Zahlungen beizutragen, die in Zukunft fällig würden. Der Brief enthielt auch eine Behauptung, die laut Black ernst zu nehmen war, dass Charlotte nämlich, da sie ursprünglich sich und John als gemeinsame Eigentümer des Apartments und des Hauses in Claverack eingetragen habe, John nach New Yorker Gesetzgebung die Moiety eines Ehepartners, das heißt die Hälfte dieser Immobilien, geschenkt habe. Im Gesetz stehe nichts, das die Rückgabe solcher Geschenke erzwinge. Ein Anruf Blacks bei John mit der Frage, ob er von einem Anwalt vertreten werde, brachte die Antwort, die Black erwartet hatte. Johns Anwalt war wieder Cacciatore, beim Scheidungsgericht als Taktiker der verbrannten Erde bekannt. Standfestigkeit und Geduld. Standfestigkeit und Geduld, die beiden sind ihre besten Freunde, erklärte Black Charlotte. Joe Black kommt mit Johns Anwalt keinen Schritt weiter. Glaubst du, er ist diesem Ganoven gewachsen?« fragte Charlotte Schmidt im Oktober des gleichen Jahres. Sie hatte ihn sehen wollen, sie aßen in der Nähe ihrer Wohnung zusammen zum Mittag. »Kannst du einen anderen finden, einen, der mit allen Wassern gewaschen ist?« John sagt, sie verhandeln nicht, wenn ich ihm nicht einen Teil des Geldes gebe, das mir der Verkauf des Apartments und Cleverex einbringt. Er hat herausgefunden, dass ich sie zum Verkauf anbieten will. Schwierig wird es nicht gewesen sein. Man sagt, Joe Black sei ziemlich hart, erwiderte Schmidt. Aber ich kann mich natürlich nach einem anderen Anwalt umsehen. Ich frage Mike Mansour, wer seine letzte Scheidung durchgefochten hat. »Okay, mach das, Dad. Ich bin es leid, von deinem Geld zu leben. Mein Boss will mich wieder einstellen,« sagte er, »aber nicht, bevor sie eine neue Werbekampagne starten, das heißt in 6 oder 7 Monaten. Ich muss mein Leben vorher wieder in den Griff bekommen. Das Geld zu haben, wäre sicher hilfreich.« Schmidt nickte. Er lernte allmählich, dass er sie am besten nicht unterbrach. Man musste sie einfach reden lassen, also wies er sie nicht eigens darauf hin, dass es mit Sicherheit länger als 6 oder 7 Monate bis zum Verkauf des Grundbesitzes dauerte, selbst wenn John plötzlich vernünftig würde und sich auf eine Trennungsvereinbarung einließ, die ihr Eigentumsrecht anerkannte. »Ich habe in Sunset Hill jemand kennengelernt,« fuhr sie fort. »Meine Scheidung würde helfen.« Schmidt nickte wieder. »Keine Sorge, er ist keiner von den Spinnern, die da behandelt wurden. Er hat Kunst unterrichtet. Er ist ein guter Maler. Er macht auch Skulpturen. Er ist verwitwet. Seine Frau ist vor 1,5 Jahren gestorben. Wie auch immer, ich mag ihn.« »Das ist ja wunderbar,« sagte Schmidt. Er konnte sich nicht beherrschen. »Na ja, wie auch immer. Er hat ein Kind, ein Mädchen, 12 Jahre alt. Ihre Schule ist das Friends Seminary. Er wohnt in der Perry Street.« »Eine gute Schule,« warf Schmidt ein. »Sie ist ein gutes Kind. Kannst du mir etwas über den jungen Mann erzählen? Wie er heißt, wie seine Kunst ist, du weißt schon.« Sie kicherte. »Josh White. Und nein, der ist kein Jude. Da fällt dir ein Stein vom Herzen, ich weiß.« Schmidt passte auf. Er ließ sich nicht provozieren. »Ob dieser Mann vielleicht einer der Box Hill Whites war?« fragte er sich. »In der Familie gab es so viele Künstler.« »Er ist ein abstrakter Maler. Seine Galerie ist in Chelsea. Sie ist sehr bekannt. Er auch. Na ja, und er unterrichtet an der Cooper Union, nicht nur in Sunset Hill.« »Ich freue mich sehr für dich,« sagte Schmidt. »Ich hoffe, ich lerne Josh bald kennen. Dad, du sollst mich nicht drängen. Besorg mir einfach einen Scheidungsanwalt, der weiß, wie er mir mein Eigentum verschafft und mich von dieser Ehe befreit.« Schon am nächsten Tag aß Schmidt mit Mr. Mansour zum Mittag, nicht in Schmidts Club, dem er vorschlagen wollte, den Freund als Mitglied aufzunehmen, sondern im Four Seasons Grill, Mr. Mansours wie Mr. Blackmans Ersatz für all die noch exklusiveren Institutionen, deren Mitglieder sie bislang nicht waren. Schmidt kam ohne Umschweife zum Punkt und fragte, wer Mike in seinen beiden Scheidungen vertreten habe. »Ich brauche einen Scheidungsanwalt, der Knie und Ellbogen und alles brechen kann.« »Pas Problem«, sagte Mr. Mansour. »Ich hatte 2, den einen für Scheidung Nummer 1, den anderen für Scheidung Nummer 2. Beide sind Killer. Aber Nummer 1 ist im Ruhestand, glaube ich. Wer ist das glückliche Paar? Lass mich raten. Charlotte will diesen Riker verlassen. Heim!« Er hob sein Glas, trank Schmidt zu und fuhr fort. »Erzähl deinem jüdischen Onkel die Details. Die Details! Pas de blague!« Mr. Mansour hörte sich an, was Schmidt zu sagen hatte. Der hatte sich damit abgefunden, einen unzensierten Bericht über seine Mühen mit Charlotte zu geben, wurde nachdenklich und sagte, das wird nichts. Kein Scheidungsanwalt auf der Welt kann ihn aus diesem Apartment oder dem Haus da oben im Norden fegen. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Sie will diesen Maler heiraten? Schmidt nickte. Gesagt hat sie es nicht, aber das ist wohl die Idee. Dann soll sie sich die Scheidungspapiere und die Heiratslizenz schnell besorgen, ehe der Kerl sich's anders überlegt. Er griff in seine Rocktasche und zog die Betperlen hervor. Klick, klick, klick. »Mir fällt was ein«, sagte er. »Ich weiß über Rikers Kanzlei Bescheid. Ich habe sie prüfen lassen, als du mir erzählt hast, dass er dort eintreten würde. Sie machen gute Arbeit. Der Boss ist Irv Grausam. Ein Prozessanwalt, hat viel mit Umweltschutzprozessen zu tun. Fälle für Superfund und so weiter. Wir haben eine Fabrik in Mississippi, die in einem Riesenschlamassel steckt. Sie hatte eine Klage am Hals, weil sie allen möglichen Dreck in einen Bach verklappt haben soll. Alles Blödsinn. Und wir könnten uns vergleichen, aber ich habe eine eiserne Regel. Keine Vergleiche. Ich sage, lass diese Kläger und ihre Anwälte kämpfen. Sollen sie Geld ausgeben und sich Zentimeter um Zentimeter weiterkämpfen. Fängst du an, dich zu vergleichen, bist du ein Verkehrstoter. Ich werde Irv als Berater holen und sagen, wir geben ihm den Auftrag in dieser Riesensache, und wenn ich Riesensache sage, meine ich das auch, für uns den Prozess zu führen, unter einer Bedingung. Er muss dafür sorgen, dass dieser Typ John, der Tochter meines besten Freundes, ihr Eigentum zurückgibt. Wir leben in einem freien Land. Wenn er das Mandat nicht will, das Honorar nicht will, ist es mir auch recht. Es gibt eine Menge anderer Anwälte, die morden würden, um für mich zu arbeiten. Aber wenn er den Auftrag will, muss er diesem Kerl Riker sagen, wo es lang geht. Ich möchte, dass er seiner Frau ihr Eigentum zurückgibt und eine Trennungsvereinbarung unterschreibt. Bald Problem. Und jetzt sag mir bitte, bin ich ein guter Freund? Der Beste, Mike. Aber lass mich einen Moment nachdenken. Ich möchte nicht, dass du in Schwierigkeiten kommst. Du meinst, ich drohe Irv? Tu ich nicht. Schlag mir nicht vor, dass ich dies mit Holbein kläre. Das werde ich nicht. Lass mich nur machen. Zuerst hörte Schmidt von Renata. Sie rief ihn in der New Yorker Wohnung an. Du bist ein Schwein, Schmitty. Erst lässt du zu, dass diese grässlichen Menschen bei W&K Johns Karriere ruinieren, und jetzt hast du bei Grausam und Trafficanti deine Kampfhunde auf ihn gehetzt. Gott wird dich strafen, um einen Rückruf bat sie nicht. Also hat es funktioniert, sagte sich Schmidt. Der Anruf John Rikers kam ein paar Tage später, an einem Samstag. Schmidt war zu Hause in Bridgehampton. Al, sagte sein Schwiegersohn, wie tief kannst du eigentlich noch sinken? Du bringst deinen Ägypter dazu, Irv Grausam anzurufen, damit er mir Druck macht. In einer Angelegenheit, die weder mit dem Ägypter noch mit meiner Kanzlei zu tun hat. Nur um mich in die Scheiße zu reiten. Du bist und bleibst ein Mistkerl, also lass dir sagen, wofür mich Schluss ist. Ich werde deiner schönen Tochter weder das Apartment noch das Haus überlassen, wenn und solange mir nicht alles, was ich in die Instandsetzung investiert und für die Hypothek und das Darlehen auf das Apartment bezahlt habe, bis zum letzten Cent mit Zinsen zurückerstattet wird. Dass sie kein Geld hat, weiß ich, also musst du blechen. Hast du verstanden? Ja, und du kannst deinem Anwalt sagen, dass dir das Geld sicher ist, sobald du die Immobilien auf Charlotte überschreibst und eine Trennungsvereinbarung unterzeichnest, die Joe Black in Ordnung findet. Charlotte rief ungefähr 2 Wochen danach an, Schmidt war in seinem Büro. »Dad, Joe Black sagt, die Papiere sind fertig, die mir das Apartment und Cleverack zurückgeben, und die Trennungsvereinbarung liegt auch bereit. Aber John will nicht unterschreiben, bis ihm erstattet wird, was er bezahlt hat. Warum soll der Scheißkerl irgendwas bekommen? Er hat doch in dem Apartment und in Cleverack gewohnt, oder? John wird bezahlt, damit dies erledigt ist, damit er verschwindet. Ist es nicht das, was du und Mr. White wollen?« fragte Schmidt. »Ja, aber er sollte bezahlen, was er mir schuldet. Gibst du mir das Geld für ihn?« »Ja.« Sie sagte, »dann ist es wohl okay. Dann muss ich dir wohl dankbar sein.« Und legte auf. Weil Charlotte ihn im Lauf eines Telefongesprächs nach dem Namen eines Maklers fragte, dem sie den Verkauf ihres Apartments anvertrauen könne, zog Schmidt den Schluss, dass die Trennungsvereinbarung unterzeichnet war. Er nannte ihr den Namen einer jungen Frau, die in seinem Auftrag einen Käufer für seine Wohnung an der Fifth Avenue gesucht hatte, als er in den Ruhestand gegangen war. Sie hatte einen für damalige Verhältnisse spektakulären Preis erzielt. Als er fragte, ob Charlotte auch einen Makler für Cleverack brauche, sagte sie, sie kenne schon jemanden in Hudson. Schmidt hatte Josh White noch nicht gesehen. Charlotte hatte jedes Mal, wenn er um ein Treffen zu dritt bat, mit einer extra langgedehnten Aussprache des Wortes »Dad« reagiert. Übersetzung laut Schmidt, »Lass mich in Ruhe«. Unterdessen bezahlte er pflichtschuldig Dr. Townsends Rechnungen, die jetzt direkt an ihn geschickt wurden, dazu Charlottes Unterhalt, die Miete für ihr Apartment und die unverschämt hohen Prämien für ihre individuelle Krankenversicherung. Dass sie sich nicht die Mühe gemacht hatte, ihrem Vater ausdrücklich zu danken, statt sich nur ein widerwilliges »Ich musste wohl dankbar sein« abzuringen, war eine Ruppigkeit, auf die er sich eingestellt hatte. Sie hatte aber auch versäumt, Mr. Mansour zu danken, ohne dessen Hilfe die Pattsituation im Krieg der Rikers zweifellos bestehen geblieben wäre, und das kränkte ihn. Jedes Mal, wenn er daran dachte, schämte er sich. Die Briefe, die er Charlotte seit Marys Tod immer dann geschrieben hatte, wenn sein Ärger den Siedepunkt erreichte, hatten nicht bewirkt, dass sie sich besser benahm. So gesehen waren sie kein Erfolg gewesen. Aber ihm ging es danach besser. Er wusste, was er tat, als er schrieb: »Liebe Charlotte, ich bin sehr froh, dass du dir dein Eigentum wieder verschaffen konntest und auf dem Weg bist, eine eigenständige Frau zu werden. Ohne Mike Mansour hättest du das nicht erreicht. Ich habe dir erzählt, was er getan hat. Es war allein seine Idee. Er verdient deine Dankbarkeit und einen Brief von dir, in dem du sie deutlich machst. Zufällig bin ich sicher, dass du ihm nicht geschrieben hast, weil ihm dein Wohlergehen so wichtig ist, dass er es mir erzählt hätte, wenn ein Brief von dir gekommen wäre. Wie du dir vorstellen kannst, wünsche ich mir auch weiterhin Josh White kennenzulernen. Bitte denk darüber nach, wie sich das einrichten ließe. Mir wäre alles recht, angefangen mit einer Tasse Kaffee im Village, Dinner in einem Restaurant, in dem ihr beide gern seid, bis hin zu einem kurzen oder langen Wochenende in Bridgehampton. In Liebe, dein Vater.« Dies war keine seiner feineren Arbeiten. Trotzdem schickte er den Brief ab. Etwa 6 Monate später rief ihn die Maklerin an, die er Charlotte empfohlen hatte, und meldete, sie habe einen vollkommen vertrauenswürdigen Käufer gefunden, der die Zustimmung des Eigentümerbeirats problemlos erhalten werde und den von Charlotte geforderten Preis zahlen wolle. Sie habe Charlotte auch an einen Anwalt verwiesen, der sich um die Übereignung kümmern werde. Der unverbesserliche Schmidt, der wohl wusste, dass sein Rat nicht erwünscht war, fragte trotzdem, ob seine Tochter wisse, dass sie vielleicht vermeiden könne, Kapitalgewinnsteuern auf den Verkaufserlös zu zahlen, wenn sie innerhalb eines Jahres ein anderes Apartment kaufen würde. Die Maklerin erzählte ihm, dass sie und auch der Anwalt darüber mit Charlotte gesprochen hätten, dass diese aber offenbar das Geld lieber behalten wolle. Als Grund dafür habe sie angegeben, dass sie entweder in ihrer jetzigen Wohnung bleiben oder zu einem Mann ziehen wolle, mit dem sie befreundet sei. Das war interessant. Schmidt fragte sich, ob eine Hochzeit bevorstand und wenn ja, ob er eingeladen oder erst durch eine Heiratsanzeige in der Times davon erfahren würde oder nach getaner Tat durch eine vorgedruckte Karte in Kenntnis gesetzt werde. Ein paar Wochen danach, an einem Wochenende, klingelte das Telefon in seiner Küche und nach einem Dad von mittlerer Länge begann eine Unterhaltung. »Ich wette, Glenn hat dir erzählt, dass ich das Apartment verkauft habe.« Schmidt bestätigte es. »Da habe ich jetzt dieses ganze Bargeld, das ich investieren muss. Ob mich der Mann, der sich um dein Geld kümmert, als Kundin annimmt? Es ist natürlich nur Hühnerdreck verglichen mit dem, was du hast. Er wird dich mit Freuden annehmen und ich glaube, er wird dir einen Rabatt auf sein Honorar geben. Er wird es auf der Grundlage berechnen, dass wir, du und ich, zu einer Familiengruppe gehören. Das ist gut. Hast du seine Telefonnummer? Irgendwo. Kannst du sie mir vielleicht schicken? Sicher. Ich fange wieder in meiner alten Firma an, 3 Tage pro Woche.« Schmidt blieb länger als üblich stumm, um abzuwarten, ob noch mehr zu diesem Thema gesagt würde. Es kam nichts. »Das ist großartig«, sagte er. »Damit hast du die Chance, wieder seefest zu werden, bevor du Vollzeit arbeitest.« »Ach ja, ich glaube, sie halten mich hin. Eine Vollzeitstelle geben sie mir nie wieder. Wie auch immer, wenn mein Geld investiert ist, brauche ich die Unterhaltszahlung von dir nicht mehr. Aber kannst du den Arzt und die Miete weiterzahlen, die Miete nur noch vorübergehend?« Sie konnte ihn nicht sehen, also zuckte Schmidt die Achseln und schnitt eine Grimasse. »Aber sicher«, erwiderte er. »Gib mir Bescheid, wann ich mit der Unterhaltszahlung aufhören soll.« »Ja, mache ich.« »Oh, und kannst du die Krankenversicherung weiter bezahlen?« »Das habe ich schon. Ich habe die Prämie für das erste Jahr im Voraus bezahlt.« »Okay, das ist gut. Bis bald.« Bevor sie auflegen konnte, sagte er, schrie er auf, würde der Wahrheit näher kommen: »Charlotte, findest du nicht, ich sollte deinen Freund Josh kennenlernen?« »Dad«, erwiderte sie, »hörst du jetzt auf damit? Ich will nichts verderben. Er soll nicht denken, ich mache ihm Druck oder so.« Und damit war das Telefonat zu Ende. Der dritte Geburtstag von Klein Albert kam und ging, ohne dass Schmidt Josh White gesehen hatte. Zum Glück wartete eine andere Freude auf ihn. Dem Kleinen sollten zum ersten Mal die Haare geschnitten werden und Carrie bat Schmidt, sich darum zu kümmern. Sie gingen zu dem Friseur in Sag Harbor, den Schmidt aufsuchte, wenn es zu schwierig war, sich in der Stadt die Haare schneiden zu lassen. Der Meister wartete schon auf seine neuen Kunden und machte sich genau nach Schmidts Anweisungen ans Werk. Nur so viel kürzen, dass es ganz natürlich fällt. Wir wollen sein Haar in Form bringen, aber wir wollen nicht, dass er aussieht, als käme er gerade vom Friseur. Die ganze Zeit hielt Albert still und lutschte an einem der großen grünen Lollipops, die es nur für brave kleine Jungen gab. Als die Locken fielen, Albert hatte schon jetzt genauso schwarzes Haar wie Carrie und bald wird es auch so voll und glänzend wie ihres sein, tat es Schmidt plötzlich leid um die Pracht. Er nahm eine Locke von dem weißen Schurz, der dem Kind umgehängt war, bat um ein Papiertuch, wickelte das Haar hinein und steckte es in die Uhrentasche seiner Hose. Hätte er die große goldene Taschenuhr seines Vaters aufbewahrt, die der Alte an einer Kette getragen hatte, dann hätte ihm ein geschickter Juwelier vielleicht den Uhrdeckel so ändern können, dass daraus ein Medaillon für die Locke wurde, die Schmidt jedes Mal, wenn er den Deckel aufklappte, um das Zifferblatt zu sehen, hätte betrachten können. Oder man könnte das Haar in einem Kästchen unter Glas aufbewahren, so wie es für aufgespießte Schmetterlinge benutzt wird. Er würde Carrie um Rat fragen. »Einen feinen Enkel haben Sie da, Mr. Schmidt«, sagte der Friseur, als Schmidt ihm am Ende das Trinkgeld in die Hand drückte. »Ich hoffe, er wird Stammkunde bei uns.« »Danke. Er ist wirklich ein guter Junge«, antwortete Schmidt. Er brachte den Kleinen wieder nach East Hampton, beobachtete, wie er drei Kerzen auf seinem Kuchen ausblies und sah noch ungefähr eine Stunde lang den Spielen zu, die Albert und seine Freunde aus der Kinderkrippe spielten. Manche davon erinnerten ihn an Charlottes Geburtstage. Dann ging er nach Hause und legte die Haarlocke in eine Schreibtischschublade und vergaß sie, bis er ein paar Wochen später wieder einmal mit Gil Blackman bei O'Henrys zu Mittag aß. »Für ihn sei die Schlange fertig«, sagte Gil zu Schmidt. »Die Dreharbeiten hätten lange gedauert, viel zu lange. Kennings Mitwirkung sei alles andere als ein Vergnügen gewesen. Sie hätten warten müssen, bis Sigourney frei war. Aber jetzt, da alles im Kasten sei, freue er sich über das Ergebnis.« Es werde eine Aufführung des Director's Cut für ausgewählte Gäste geben. Für Mike, Joe und Caroline Canning, den unvermeidlichen Holbein, Top-Manager der Filmgesellschaft und, zu Schmidts Freude, auch für ihn. Diti lade ich auch ein, sagte Gil, obwohl ich noch nicht weiß, wo ich sie beim anschließenden Essen platzieren soll. Wenn sie nicht an meinem Tisch sitzt, wird sie unglücklich. Aber wenn ich ihr einen Platz an meinem Tisch gebe, muss ich mir eine gute Geschichte für Elaine ausdenken. Daran muss ich noch arbeiten. Die gute Nachricht, der Film ist großartig, das wirst du sehen. Die bessere, ich bin Canning wieder los. Das ist wirklich die beste Flasche in dieser Kneipe wert. Du bist eingeladen, wir trinken auf meine Befreiung. Willst du im Ernst Diti beim Essen mit Elaine dabei haben? Ich kann nicht anders. Mache ich es nicht, kratzt sie mir die Augen aus. Sie hat ein fürchterliches Temperament. Ich werde erzählen, dass sie von Anfang an bei dem Projekt dabei war, aber sozusagen hinter den Kulissen. Ziemlich witzig, das musst du zugeben. Und deshalb einfach nicht ausgeschlossen werden konnte. Außerdem hast du mich gerade auf eine fabelhafte Idee gebracht. Ich muss sie an meinem Tisch haben, weil ihr, du und Mike, ohne Damen kommt. So haben wir nur einen überzähligen Mann am Tisch und das ist besser als zwei. Gil, du spielst mit dem Feuer. Das ist ja nichts Neues, sagte Mr. Blackman und sein Gesicht wurde düster. Aber lass uns über etwas anderes reden, sagte er. Über dich zum Beispiel, Schmitty. Wie geht's dir, alter Freund? Gil und Schmidt hatten sich so regelmäßig zum Lunch getroffen oder zusammen mit Elaine zu Abend gegessen, dass ihm nichts, buchstäblich nichts Erreichtes oder Unterlassenes einfiel, womit er Gil unterhalten könnte. Es war wieder wie in den guten oder, je nach Blickwinkel, schlechten alten Zeiten, als Schmidt sich bei W&K mit Finanzierungsverträgen herumschlug. Was hatte er seinem berühmten Freund damals zu erzählen, dass der Darlehensvertrag für die Podunk Cement Company abgeschlossen war und er einen anderen mit der Dumbleville Power Company als Kreditnehmer in Arbeit hatte? dass es sich beim Festessen zur Verleihung des National Book Award von den Unterhaltungen ausgeschlossen gefühlt hatte und von der Gesellschaft überwältigt gewesen sei, während Mary am liebsten auf dem für sie reservierten Tisch getanzt hätte, weil ihr Autor den Preis gewonnen hatte. Doch ja, eine vielleicht etwas sentimentale, aber hübsche Anekdote hatte er zu erzählen. »Du wirst mich auslachen«, sagte er. »Vor 10 Tagen, an seinem 3. Geburtstag, war ich mit dem kleinen Albert beim Friseur, um ihm zum ersten Mal die Haare schneiden zu lassen. Norman Rockwell hätte dabei sein und uns malen müssen. Ich war so gerührt, dass ich eine Haarlocke eingesammelt, in ein Stück Kleenex gewickelt und nach Hause mitgenommen habe.« »Hast du sie noch?«, fragte Mr. Blackman. »Natürlich.« »Schmitty, das ist deine Chance, die Chance zur Antwort auf die große Frage. Eine Antwort brauchst du, weil dein Leben sonst immer schwieriger wird. Bist du der Vater dieses Jungen oder nicht? Das musst du erfahren, meine ich. Nicht, dass du es Carrie erzählen solltest oder, Gott behüte, Jason oder auch nur mir. Aber für deine innere Ruhe ist es wichtig. Ich kenne ein Labor, das DNA-Tests macht. Die Leute sind zuverlässig. Mach's, alter Freund. Du darfst nicht bis zu deinem Lebensende im Unklaren bleiben.« »Ich weiß nicht«, sagte Schmidt. »Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es wissen will. Angenommen, ich bin nicht sein Vater. Soll ich ihn dann weniger lieben? Das will ich nicht. Angenommen, ich bin sein Vater, tue ich dann mehr für ihn als jetzt? Aber was? Carrie ist schwanger. Wenn das neue Baby kommt, ist es mir dann mehr oder weniger wichtig, je nachdem, was der DNA-Test ergibt? Ich glaube, ich weiß die Antwort. Ganz gleich, was ich erfahre, Albert werde ich immer am meisten lieben. Aus einem verrückten Grund. Er kam so bald, nachdem Carrie mich verlassen hatte. Er ist eingehüllt in meine Liebe zu ihr. Und das würde sich nicht ändern, wenn sich herausstellt, dass ich nicht sein Vater bin. Wozu also? Um dein Haus zu bestellen. Das war etwas, was Schmidt instinktiv begriff, vielleicht sogar ersehnte, auch wenn es dem Rat widersprach, den er Carrie kurz nach der Geburt des Kindes gegeben hatte. »Ich mache es«, sagte er. »Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen.«